49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Ich kann vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Unmöglich. Ich kann es nicht.
Verständlich. Denn sie hat auch sehr schlimme Dinge erlebt. Und darüber sprechen wir jetzt. Das ist die Stimme von Ilse Grünewald. Sie ist 102 Jahre alt geworden. Beim Interview war sie 90. Sie scheint in keiner guten Stimmung gewesen zu sein, oder?
Ihr Sohn Ricardo hat gesagt, sie sei eigentlich ein positiver Mensch gewesen und glaubt, dass sie einen schlechten Tag hatte, als wir da waren, Tim und ich. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwie auch der Grund waren, warum sie so traurig war, weil wir ja nun mal von ihr was wissen wollten über die Zeit in Nazi-Deutschland, sie dazu befragen wollten. Ja, wir haben sie erinnert und das ist vielleicht Grund genug, traurig zu sein.
Das ist jetzt heute mal ein anderer Einstieg als sonst und damit herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland und unserer ersten ausführlichen Folge zu Ilse Grünewald. Diejenigen von euch, die jede Folge unseres Podcasts hören, kennen ja schon die Kurzbiografie von ihr und wissen, um wen es in dieser und der nächsten und ein bis zwei weiteren Folgen gehen wird. Und ihr wisst, um was es geht. Es geht wie immer um Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazi-Zeit. Heute erzählen wir, natürlich mit den Originaltönen von Ilse Grünewald, ihre Geschichte.
Und wir halten uns auch wie immer streng an ihre Erzählung, so wie Ilse sie mir und Tim 2004 im Interview eben berichtet hat.
Aber du hast ja auch wieder viel recherchiert und Interviews mit unterschiedlichen Menschen zu Ilse geführt. Wir werden also auch einiges erzählen können, was Ilse dir 2004 nicht erzählt hat. Kommen wir zum Setting, in dem du sie getroffen hast.
Ja, stellen wir uns das so vor. Sie sitzt da in ihrem Zimmer, in dem Hogar Adolfo Hirsch, ein bisschen eingesunken an ihrem Stuhl und schaut irgendwie mit diesen traurigen, aber auch sehr lieben Augen. Sie ist wach und bereit, uns zu erzählen.
Schaut sie euch doch gleich mal an, bevor wir mit dem nächsten Ton weitermachen, und zwar auf ihrer Seite www.einstückdeutschland.com/Ilse-Grünewald, mit UE natürlich, auch Deutschland, EU. Da seht ihr das Porträtfoto, das Tim damals von ihr gemacht hat. Dann haben wir alle das gleiche Gesicht vor Augen.
Dem nächsten Ton, den ihr jetzt hören werdet, geht meine Frage voran, wo sie ursprünglich herkommt.
Es ist ein Ort, wo wir die einzigen Juden waren. Es waren weiter keine.
Wie hieß der Ort?
Bitte?
Wie hieß der Ort?
Seeße.
Seeße?
Seeße, 12 Kilometer vor Hannover. Und ich bin auch da in die Schule gegangen. Ich kann nicht mehr. Ich will vergeben. Schwer. Sehen Sie mal, ich bin dort geboren. Mein Bruder ist dort geboren. Und auf einmal war alles aus. Die Leute haben Angst gehabt, mit uns zu sprechen.
Ja. Ja, da werden wir noch genauer drauf eingehen, auf das, was sie hier sagt. Und auch wenn sie hier jetzt schon gleich tief einsteigt in ihre Gefühlswelt und das, was ihr in ihrem Heimatort Schlimmes angetan wurde, also dass nicht mehr mit ihr gesprochen wurde, habe ich auch, weil ich den Ortsnamen nicht wirklich verstanden habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, erstmal nach ihrem vollen Namen nochmal, nach ihrem Geburtsort und ihrem Geburtsdatum gefragt, Angaben, die ich ja grundsätzlich immer abgefragt habe.
Ilse Wilner, verheiratet Grünewald.
Und Sie sind geboren in Seeße?
Ich bin in Seeße geboren, ja.
Wie wird das geschrieben?
S-E-E-L-Z-E, Seeße.
Und wann sind Sie dort geboren?
9. April 1914.
Am 9. November vergangenen Jahres, also 2025, warst du von der Stadt Seelze zu einer Lesung eingeladen worden. Und da hast du die Gelegenheit genutzt, mit Martina Krickel, der aktuellen Stadtarchivarin, und Norbert Saul, dem ehemaligen Stadtarchivar, Orte anzuschauen, die für Ilses Leben in Seelze stehen.
Jetzt sind wir auch schon da, in der Marienstraße Nr. 2.
Das Haus!
Das Haus. Wir nehmen eine andere Perspektive ein und packen dann dazu nochmal daneben das Bild von der Postkarte von damals,
den man noch die Werbeüberschriften vom Wilners-Geschäft lesen kann.
Und hier ist jetzt was genau?
Das ist das Haus, wo Wilners drin gewohnt haben, als sie geheiratet hatten und hierher gezogen waren, also nachdem Emil und Johanne geheiratet hatten. Und in dem Haus sind die Wilner-Kinder geboren. Und hier haben die bis 1927, wenn ich es in Erinnerung habe.
Also Hausgeburten? Wahrscheinlich.
Vermutlich, das also, war damals eigentlich so.
Das war normal?
Ja.
Okay. Genau.
Und dieser komische Anbau da vorne an dem Laden, den gab es natürlich nicht.
Ja.
Aber das da war der Laden, Eckgeschäft. Ah. Und wenn ich mir die Haustür angucke, dann würde ich mal sagen, die könnte jetzt noch ein echter Zeitzeuge sein.
Ja, die schöne Tür und die Fassade aber eigentlich auch. Sind ziemlich original, würde ich sagen. Leider hat der Anbau den Anblick etwas versaut. Schade, schade.
Aber es ist immer noch ein ziemlich schönes Gründerzeithaus, ein Eckhaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Fotogalerie Spurensuche, ganz unten auf Ilse Grünewalds Seite, könnt ihr euch die Bilder dazu angucken. Für einen Ort wie Seels ist das Haus fast ein bisschen zu großstädtisch, oder?
Habe ich auch gedacht. Irgendwie ja.
Ja. Seels war ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Dorf. Nur etwa 1000 Menschen haben damals da gelebt.
Von Norbert Saul und Martina Krickel habe ich vor Ort gelernt, dass die Bevölkerung aber ziemlich schnell gewachsen ist. Es gab nämlich eine chemische Fabrik und einen Rangierbahnhof. Gute Voraussetzungen also für Wachstum. Da hat ein Kaufmann aus Celle mit Namen Emil Wilner auf wachsende Kundschaft gehofft und ist 1909 eben nach Seelze gezogen, um hier seinen ersten Laden zu eröffnen. In der Galerie sieht man auch, wie der damals aussah von außen.
1910 hatte Emil Wilner Johanne Windmüller aus Bielefeld geheiratet. 1911 kommt Erwin zur Welt, dann Ilse, 3 Jahre später. Und 1918 Berthold. Und von Ilse und Erwin könnt ihr euch in der Galerie Familienfotos ansehen. Das solltet ihr euch auch unbedingt angucken.
Genau, das ist nämlich ein ganz schönes Porträtfoto von den beiden. Ich vermute, das ist 1915 fotografiert. Ilse kann gerade so stehen, ganz niedlich. Und ja, die beiden gucken ganz ernst. Da ist die Welt für die 2 jüdischen Kinder noch in Ordnung. Von Berthold gibt es leider kein Foto. Das ist echt schade.
Während die Kinder wachsen und gedeihen, wächst auch das Geschäft von Emil Wilner. Und zwar, weil Seelze wächst. Auf ca. 3000 Einwohnerinnen und Einwohner um 1925.
Ein Zeitzeuge hat in den 1980er Jahren berichtet, dass Emil Wilner ein freundlicher und sozialer Mann war. Wer knapp bei Kasse war, konnte anschreiben lassen. Dieses Anschreibebuch wird in einer späteren Folge noch eine Rolle spielen. Da kommen wir dann drauf zurück. Leider in keiner guten Geschichte wird das enden. Das können wir uns auch vorstellen. Wir wollen dann auch nochmal ausführlich, ja, diese Zeitzeugenberichte, davon gibt es nämlich einige, auch darauf eingehen, weil die uns mehr über Seelze zu Beginn der Nazizeit erzählen können.
Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu eurer Spurensuche in Seelze. Achtung, durchfahrende Autos im Hintergrund.
Noch eine Anzeige, ein Inserat von Emil Wilner, das der Saul mal gefunden hatte in der Festschrift zum Kreishandwerkertag aus dem Jahr 1925. Der fand nämlich in Seelze statt und in dem Zuge hatte Emil Wilner auch eine Anzeige geschaltet für sein Manufakturweiß- und Rollwarengeschäft, bei dem man unter anderem neben Kleiderstoffen, Betten und Aussteuern auch Buchskins kaufen konnte.
Bitte?
Buchskins.
Das
ist ein sehr, sehr grober, fester Wollstoff. Aus dem vor allen Dingen Hosen gemacht wurden.
Sie ist Expertin für fast alles. Aber wo haben Sie das gefunden? Genau?
In einer Festschrift 1925. Kreishandwerkertag im Landkreis Linden damals.
Aber haben Sie danach aktiv gesucht oder war das Zufall?
Nee, ich habe diese Festschrift durchgeblättert und geguckt und was ist da alles drin und da habe ich die Anzeige gefunden. Das mehr nicht.
Toll.
Archiv lebt auch von Zufallsfunden.
Ja,
ja.
Später haben wir ja nochmal diese Geschichte gefunden, wo er seinen Umzug bekannt gibt.
Das habe ich auch dabei, ja.
Wo er, weiß ich, 1927, glaube ich, oder 28.
Aha.
Ja.
Das haben Sie auch gefunden?
Ich glaube ja, oder?
Ja. Das habe ich nicht gefunden.
Wo?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay. Das heißt, da ist er in diese Hauptstraße umgezogen?
Am Dienstag, den 8. November dieses Jahres, eröffne ich am Kreuzweg mein Manufaktur-Konfektions-Weiß-Woll- und Kurzwarengeschäft in dem früheren Lokal des Herrn Drogisten Meier. Dieses wurde durch Umbau ganz bedeutend vergrößert, sodass es mir möglich sein wird, durch vermehrte Auswahl auch den verwöhntesten Ansprüchen gerecht zu werden.
toll. Magst du noch mal den zweiten Teil vorlesen? Ich glaube, das möchte ich auch noch mal hören.
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen für das mir seit 18 Jahren geschenkte Vertrauen herzlich zu danken und Sie zu bitten, mir dieses auch fernerhin zu bewahren. Ich werde alles tun, um Sie mit guter Ware preiswert zu bedienen und bitte ich Sie, sich durch einen recht baldigen Besuch in meinem neuen Geschäftslokal hiervon zu überzeugen. Ich begrüße Sie mit aller Hochachtung in Wien.
So, wie schnell kann dieses Vertrauen dann weg sein?
Ja, hat alles nichts genützt. Genau. Hinterher ging es nur noch durch die Hintertür.
Ja. Also der Umzug war im Jahre 1927. Das war gar nicht so lange vor 1933. Genau. Nur 6 Jahre.
Und bis 1933 war dann auch alles normal und alles gut?
Meines Wissens ja. Also ich wüsste nicht, dass da irgendwas schwierig gewesen wäre. Und es mag auch 1933, außer jetzt dieser Aktion 1. April, mag es dann auch erstmal noch weiter ruhig gewesen sein, aber so genau weiß ich das nicht.
Der 1. April 1933, zur Erinnerung, das war der Tag des ersten groß angelegten und organisierten Judenboykotts in Deutschland. Darüber haben wir hier im Podcast ja schon oft berichtet. Ein wichtiger Tag, wenn wir in der Rückschau auf die Geschichte der Shoah gucken. Im Grunde der Beginn der systematischen Judenvernichtung.
Der Boykott jüdischer Geschäfte, jüdischer Ärztinnen und Ärzte und Anwälte in der NS-Propaganda tatsächlich als Selbstverteidigungsmaßnahme dargestellt, ziemlich perfide. Ja. Eine Täter-Opfer-Umkehr. Krass ist, dass selbst in Seelze die SA vorbeikommt, um das einzige und eine Geschäft jüdischer Inhaber für die Kundschaft zu versperren. Hannoversche Straße 4 heute. Da war das zweite Geschäft. Hier sind dann bald kaum noch Kundinnen und Kunden vorbeigekommen.
Schauen Sie, ich habe bis jetzt, bis vor kurzem, mit meiner Freundin, mit der ich in der Schule, das war die Tochter vom Rektor, die war die einzigste, die sich getraut hat, mit mir zu sprechen. Das kann ich nicht vergessen. Wer bin ich? Bin ich, weil Goebbels sagt, ich bin Schweinehund? Bin ich einer?
Verrückt, wirklich krass. Also, ja. Man merkt auch, wie sie es mitnimmt, ne? Also absolut. Immer noch, ja. Weißt du, wie die Freundin hieß?
Martina hat das rausgefunden. Ihr Name war Clara Maria Elisabeth Hockemeyer.
Und sie war offensichtlich, also auf jeden Fall aus der Sicht von Ilse, eine der, oder die einzige, hat sie ja gesagt, die mit ihr noch gesprochen hat. Ne? Was kann man dazu sagen?
Also wir möchten uns, glaube ich, diese Situation nicht vorstellen, in so einer Situation leben zu müssen. In so einem Dorf wie diesem hier, wo man vorher einfach dazugehörte. Wie doll, weiß ich nicht, aber doch irgendwie dazugehörte und auf einmal gehört man nirgends mehr dazu, weil sich auch niemand mehr traut, Freundschaft aufrechtzuerhalten, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und seien es nur Geschäftsbeziehungen, traut man sich dann einfach nicht mehr. Wir wissen auch nicht, wie wir das hinkriegen.
Klare Einschüchterung, ne? Von den Nazis und die wirkt dann auch. Wie geht es weiter in Ilses Erzählung?
Ja, ich muss kurz was dazwischen schieben. Also Ilses Mutter stirbt nämlich 1931, also vor der Nazi-Zeit. Emil Willner, also Ilses Vater, heiratet wieder seine neue Frau, hat eine Tochter. Und nur einen Monat, nachdem die beiden zu Familie Willner ins Haus ziehen, zieht Ilse aus. Da ist sie 18. Sie zieht nach Hannover. Im Moore 5 ist die Adresse, in der Nordstadt, zu ihrer Tante und ihrem Cousin Helmut. Ja, zu ihm kommen wir später. Der wird noch mal ziemlich wichtig. Ich wollte noch mal wissen, kennst du die Ecke? Weißt du, wo das ist?
Naja, also die Straße jetzt konkret hat in meinen Erinnerungen, ich komme ja aus Hannover, spielt jetzt keine Rolle, aber die Nordstadt kenne ich natürlich. Früher als Student dort war auch eine Feierecke, die Nordstadt sozusagen.
Okay.
Wo man hingegangen ist, wo so eher Kneipen waren, wo man zusammensaß. Also es war jetzt nicht so die Disco-Ecke Hannovers oder so zum Feiern, sondern eher die Zusammensitzecke. Mhm. Deshalb hat die Nordstadt tatsächlich immer eine Rolle gespielt in meinem Leben. Eben dort, ja.
Und kannst du dir vorstellen, dass die Nordstadt auch in der damaligen Zeit schon so ein belebter Ort war, also belebter Stadtteil?
Das kann ich tatsächlich nicht einschätzen.
Gar nicht sagen.
Kann ich nicht einschätzen. Nee, das weiß ich nicht.
Gut,
aber heute ist das so. Heute ist das wirklich eine sehr beliebte Ecke auch für Studierende. Ja.
Ah ja, okay.
Ja, also auch wenn sie jetzt in Hannover wohnt, Ilse ist erst 18 Jahre alt und wir wissen, dass sie oft nach Seelze zu Besuch kommt, um ihren Vater und die Brüder zu besuchen. Ab 1933 erleben alle Familienmitglieder die Hetze gegen Jüdinnen und Juden dann eben am eigenen Leib in Seelze und in Hannover.
Zum Einstieg in den nächsten Ton, nicht erschrecken, da kommt Ilse mit der Hand ans Mikrofon.
Antisemitismus war groß. Hitler und Goebbels haben das so geschickt aufgezogen. Früher waren wir anständige Mitbürger, jetzt waren wir Schweine. Wir waren die einzigen Juden dort. Ich hatte zwei Brüder.
Und Sie haben dort in Seelze mit Ihren Brüdern und Ihrem Vater und Ihrer Mutter gelebt?
Ja, wir hatten dort ein Geschäft.
Ja, was für ein Geschäft?
Manufakturwaren.
Das wurde dann geschlossen irgendwann?
Schauen Sie, da war ich schon weg, da war ich schon nicht mehr da. Dann, als das dann losging, ich habe in Hannover gearbeitet, da wurde man rausgeschmissen, da konnte ich nur noch als Dienstmädchen arbeiten. Nicht, dass ich mich schäme mit Dienstmädchen gehen. Bestimmt nicht. Wir konnten nichts anderes machen. Die haben uns nichts gelassen.
Guck mal, da kommt...
So klar übrigens hat das noch nie jemand bei uns gesagt im Podcast, ne? Also wie clever Goebbels und Hitler das gemacht haben und so. Ja. Das, die scheint da wirklich schwer beeindruckt und auch willig darüber zu reden.
Ja, und auch, dass sie das so betont. Sie betont es ja mehrfach, ne? Sich gefühlt zu haben, als ob sie wie Schweine behandelt werden, ne? Also das ist ja auch eine drastische Formulierung und macht das nochmal besonders deutlich irgendwie. Ja. Und wie das in Seelze in diesen ersten Jahren war, wie sich das nationalsozialistische Gift in die Gesellschaft gefressen hat, wie immer mehr Schikane auch gegen, wie es auch gegen Linke gab, also gegen Sozialdemokraten und Kommunisten, wie die Gewalt sich sozusagen ausgebreitet hat und die Angst, von der wir ja jetzt auch schon mehrfach gehört haben in den letzten Tönen, davon werden wir tatsächlich nochmal in einer späteren Folge ganz ausführlich berichten, weil wir eben diese Zeitzeugenberichte haben, auf die mich Norbert Saul aufmerksam gemacht hat und die wir dann auch jetzt tatsächlich nutzen dürfen, aber nicht in dieser Folge, das führt hier zu weit. Wollte ich nur noch mal kurz erzählen. Ja.
Jetzt bleiben wir erstmal dicht an Ilses Erzählung und an anderen Dokumenten. Mit Martina Krickel bist du am Tag nach deiner Lesung ins Niedersächsische Landesarchiv nach Hannover gefahren, in die Abteilung Hannover. Hier lagern Akten, die das Landesfinanzamt als Rechtsnachfolger der Oberfinanzdirektion Anfang 2004 an das Archiv übergeben hat.
Und tatsächlich gibt es zur ganzen Familie Willner hier Finanzakten und auch eben zu Grünewald. Die beantworten zwar nicht alle Fragen, aber sehr, sehr viele. Die Dokumente sind erstaunlich aufschlussreich.
Also wir haben jetzt hier die Finanzakten von Helmut Grünewald. Helmut ist auf jeden Fall für Ilse wichtig als Ehemann und auch bei der Ausreise, da er als Familienvorstand auch die meisten Anträge gestellt hat. Genau, hier haben wir ein Schreiben vom französischen Verkehrsbüro, alleinige Generalvertretung der französischen Schifffahrtsgesellschaft für Deutschland. Und die schreiben jetzt an den Oberfinanzpräsidenten die Wiesenstelle betreffend Helmut Grünewald, Hannover im Moro 5. Das ist übrigens, im Moro 5 ist übrigens genau die Adresse, an die Ilse Grünewald sich bei ihrer Abmeldung in Seelze angegeben hat als neuen Wohnsitz.
Bei ihrer Tante.
Bei ihrer Tante, genau.
Die Mutter von Helmut.
Die Mutter von Helmut, ja. Für unseren obigen Passagier werden von dessen Bruder, Herrn Alfred Grünewald, Hotel Royal, Barclay East, die Afrikanische Union, 1900 französische Francs schenkungsweise an unsere Agentur in Paris, Société Oceania, gezahlt, die zur Deckung der Kosten für das argentinische Einreisevisum dienen sollen, mit dessen Besorgung wir beauftragt wurden. Entsprechende Schenkungserklärungen des Einzahlers werden wir noch nachreichen.
Zu Alfred Grünewald hat Ricardo mir eine Sprachnachricht geschickt.
Mein einziger Onkel Alfred Grünewald ist 1935 schon nach Südafrika ausgewandert, nach Johannesburg, alleine. Er hat also seine Mutter, was heißt meine Großmutter und seinen Bruder, mein Vater, in Deutschland gelassen und ist ausgewandert, weil ihm die Situation in Deutschland schon nicht gefiel. und hat dort verschiedene Stellungen erst bekommen, aber da er technisch begabt war, aber kein Ingenieur war, hat er dann den Produktionsteil einer Firma geleitet, die Handtücher fabriziert hat. Er hat dort eine Dame geheiratet und haben eine Tochter gehabt, hat sich dann scheiden lassen, aber er hat die Erziehung der Tochter übernommen und ist dann in den 80er Jahren gestorben. Und das ist die ganze Geschichte. Wir haben ihn einmal besucht in Südafrika und das ist alles. Ich hoffe, dir damit gedient zu haben. Alles Gute, Corinna.
Ja, hast du, Ricardo. Vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Buenos Aires. Wir werden Ricardo hier noch ein paar Mal hören.
Von mir auch, viele Grüße. Was habt ihr noch aus den Akten erfahren?
Jetzt haben wir wieder hier diverseste Unterlagen, die Helmut Grünewald ausfüllen musste, indem er erstmal seine Ausreiseabsicht anzeigt. Dann musste er auch sein gesamtes Vermögen offenlegen. Also er schreibt es hier am 5. März 1938. Irgendwelches Vermögen im Ausland besitze ich nicht. Mein inländisches Vermögen beträgt Reichsmark 1620. Also er scheint ordentlich gespart zu haben. Vielleicht hat die Familie auch noch mal etwas verkauft, damit der Sohn ausreisen kann. Das kann ich mir auch gut vorstellen, das wissen wir aber nicht. Mhm. Ich schulde der Firma Wilhelm Eisner Hannover am Moore für in Auftrag gegebene und zum Teil bereits gelieferte Ausrüstungsgegenstände, in Klammern Wäsche und Kleidung. 600 Reichsmark circa. Den Rest meines Vermögens benötige ich zur Bezahlung meiner Überfahrt. Nach meiner Auswanderung verbleiben im Inland keinerlei Werte. Ich gedenke, Mitte April zu fahren. Wie schon oben geschildert, werden meine Ersparnisse durch Ausrüstung und Überfahrkosten aufgebraucht, sodass ich keinerlei andere Werte mit ins Ausland nehme. Ich versichere ausdrücklich, dass meine vorstehenden Angaben zutreffen. Und jetzt ist hier mit einem Stift sind zwei Sätze angestrichen. Einmal mein inländisches Vermögen beträgt 1620 und dann nach meiner Auswanderung verbleiben im Inland keinerlei Werte. Da wird dann natürlich diese Finanzbehörde hellhörig, da sie ja Helmut auch möglichst ausnehmen wollte, dass er halt eben keine Werte mit ins Ausland nimmt.
Das kennen wir ja auch schon. Ne? Es ist auch ziemlich heftig, wie viele Briefe da noch hin und her gehen. Die wollen wir hier nicht alle zitieren. Also Helmut Grünewald musste alles Mögliche vorlegen, immer wieder die gleichen Dinge über die gleichen Dinge Auskunft geben, immer in neuen Varianten. Aber durch diese neuen Varianten bekommen wir auch immer wieder hier und da neue Informationen.
Hier ist der Fragebogen, den er für Auswanderer ausgefüllt hat. Und hier ist nochmal etwas, was ich sehr interessant finde. Frage 1. Wohin und aus welchen Gründen wollen Sie auswandern? Hier schreibt Helmut Grünewald nach Argentinien, da ich als Jude in Deutschland keine Existenzmöglichkeit habe. Hier, welchen Beruf haben Sie bisher gehabt oder waren Sie selbstständig in welchem Geschäftszweig? Hier hat er angegeben Verkäufer, später kaufmännischer Angestellter und Sortiermeister in Rohprodukten. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Angabe. Als ich jetzt gehört habe, er war für einen Lumpensammler gearbeitet, ist das natürlich schon ein bisschen genauer.
So hat es Ricardo erzählt.
Aus welchem Grund haben Sie Ihre Stellung bzw. Ihr Geschäft freiwillig aufgeben bzw. aufgeben müssen? Er antwortet, die Kündigung erfolgte wegen Umwandlung der bis dahin jüdischen Firma. Das heißt, diese Firma ist auch übernommen worden.
Arisiert
worden, wie Sie damals gesagt haben, ja. Wollen Sie Ihren bisherigen Beruf im Ausland ausüben oder beabsichtigen Sie, einen anderen Beruf zu ergreifen? Da steht, hat er geantwortet, je nach Möglichkeit.
Warum interessiert die das?
Ja. Welches Einkommen haben Sie in den letzten Jahren gehabt? Er antwortet 2350 Reichsmark. Und das sind natürlich jetzt auch durchaus Werte, für die sich so eine Finanzdirektion durchaus interessiert. Und welches Finanzamt haben Sie Ihre Steuern abgeführt? Finanzamt Hannover Goetheplatz. Haben Sie Vermögen? Ja, in welcher Art, in welcher Höhe? Bankkonto? Weil keines. Guthaben? Nichts. Wertpapiere? Schreibt er auch wieder keine. Grundbesitz? Schreibt er keine. Hypotheken schreibt er keine, Forderungen, Außenstände keine und so weiter. Und dann steht hier die letzte Frage, welchen Betrag wollen Sie im Bar ausführen? Argentinische Zahlungsmittel im Großwert von 800 Reichsmark. Laut beiliegender Subventionserklärung Nummer 0781 vom 5.5.38 der Reichsvertretung der Juden in Deutschland, Berlin-Charlottenburg.
Wir wissen, die Behörden haben alles daran gesetzt, möglichst jeglichen Besitz von Jüdinnen und Juden zu kassieren, bevor sie ausreisen können.
Ilse und Helmut setzen alles dran, auszureisen. Sie heiraten im März, wollen im April das Land verlassen, was ihnen aber nicht gelingt, weil sie weitere Nachweise einreichen müssen, alles offenlegen müssen, sagte ich ja gerade schon. Die 800 Reichsmark-Devisen, die sie ja in Argentinien brauchen werden, müssen sie, und das ist auch nochmal echt krass, für das Doppelte kaufen. Alles bleibt trotzdem ungewiss. Aber am 13. Mai 1938 verlassen sie endlich Hannover. Ilse hat sich 2004 so erinnert.
War das nach dem 9. November 1938?
Nein, das war noch vorher. Mhm. 8. November waren wir hier schon. Mein Mann und ich. Meine Tochter.
Ach, Sie waren schon verheiratet und hatten schon eine Tochter?
Ja, ich war in einer Umstände, wie wir hierher gekommen sind.
Ah, ja.
Ich bin ausgewandert aus Deutschland. 38. Sagen Sie, um hier Permission zu bekommen, mussten wir schmieren. 10 Mark durften wir mitnehmen. Wir waren schmutziger als Schweine, so wurden wir behandelt. Das können Sie gar nicht erfassen, was da war.
Hm. Hatten Sie große Angst?
Schauen Sie, das war uns schon alles egal. Hauptsache raus.
Ja, das können wir nicht fassen tatsächlich. Sie hat recht, aber wir können versuchen, uns das vorzustellen und wir können davon erzählen, zusammen mit ihr und mit Hilfe der Akten.
Ja, wie geht es weiter? Also, ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie über den Hamburger Hafen ausreisen. Ist ja naheliegend, wenn man in Hannover lebt. Stimmt aber gar nicht.
Hier ist auch nochmal ein interessantes Schreiben der französischen Schifffahrtsgesellschaft Berlin, den 11. Mai 1938. Und zwar diesmal betreffend Helmut Grünewald und Frau Ilse, geborene Wilner, Hannover Dorotheenstraße 25. Wir bestätigen hiermit, dass für die vorgenannten Passagiere bei uns 2 Passagen erste Klasse für die Abfahrt D. Florida 1905 ab Genua bzw. 20.05 ab Marseille, also 20. Mai ab Marseille nach Buenos Aires ordnungsmäßig gebucht, vorher bezahlt sind. Also die scheinen nicht über Hamburg gefahren zu sein. Sie hatten 2 Möglichkeiten. Entweder hätten sie am 19. Mai ab Genua reisen können oder ab 20. ab Marseille.
Oder sie sind mit dem Schiff von Genua nach Marseille und von Marseille weiter. Aus dem Deutschen Reich, ja. Am 13. Mai ausgewandert und jetzt entweder ab Genua,
ja.
Oder ab Marseille, genau. 20. oder ab Genua 19.
Ja, genau. Und jetzt kommt nochmal eine Hürde dazu. Das argentinische Einreisevisum für Herrn Helmut Grünewald ist bereits erteilt. Während das argentinische Konsulat in Genua bereits die verbindlichen Zusage gegeben hat, Frau Ilse Grünewald, deren Papiere dem Konsulat bereits vorgelegen haben, bei persönlicher Anwesenheit das argentinische Einreisevisum zu erteilen. Frau Grünewald muss aus diesem Grunde spätestens am Montag, dem 16. Mai 38, auf dem argentinischen Konsulat in Genua vorsprechen. Also sie mussten offenbar bis nach Genua.
Sind Sie wahrscheinlich mit dem Zug nach Genua gereist, um sich dort vorzustellen, am 16. die Papiere zu zeigen und das Ausreisevisum zu kriegen, oder?
Ja. Und vielleicht an diesem Punkt den Akt vorzunehmen, den Ilse Spieren nannte.
Und was Ilse im nächsten Ton erzählt, zeigt, dass die handelnden Menschen immer auch Spielraum hatten und alles oder eben nichts möglich machen konnten.
Und wir hatten Permission, dadurch, dass wir den Konsul geschmiert haben. Mein Mann war schon früher da und hatte schon sein Permit, weil er, das war ein reiner Zufall, mir zur militärischen Untersuchung war, hat der Militärarzt gesagt, ja, Sie sind ja perfekt. Ich sagte, entschuldigen Sie, aber ich werde nicht genommen, ich bin Jude. Ich sagte, was heißt das, Sie sind Jude? Ich bin Jude, ich kann nicht in der Partei sein und so weiter. Damals war es noch nicht so. So, das war ja noch schöner. Der Sohn von einem, der die Ehre hatte, für Deutschland zu fallen, mein Schwiegervater, dem Ersten Weltkrieg gefallen. Ja, der sollte nicht einen argentinischen Pass bekommen. Der hat uns einen Militärpass gegeben. Und mit dem sind wir durchgekommen.
Die erste Etappe ist also geschafft. Ilse und Helmut verlassen das Deutsche Reich, verlassen Nazi-Deutschland und dann Europa im Mai 1938. Aber der Unsicherheit noch nicht genug. Von Ricardo weiß ich, dass Ilse in Genua alleine aufs Schiff gegangen ist und Helmut erst in Marseille an Bord gehen durfte.
Ja, vielleicht ist das noch eine letzte Schikane, was meinst du?
Ja, das so sieht, also zumindest Ricardo vermutet das. Aber immerhin haben Ilse und Helmut das Glück, erste Klasse reisen zu können. Ilse ist hochschwanger, das wissen, haben wir auch schon gehört. Und es liegt eine lange Reise und eine ungewisse Zukunft vor dem jungen Paar.
Wie es für sie weitergeht und wie es ihren Familienangehörigen in Nazi-Deutschland ergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Dann wieder mit Originaltönen von Ilse Grünewald und auf Spurensuche mit denen, die sich auch mit ihrer Familie und ihrem Schicksal beschäftigen.
In dieser Folge waren Norbert Saul und Martina Krickel dabei. Das war ganz, ganz toll. Ganz lieben vielen Dank für eure Expertise. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gerne zugehört und habt, so wie wir, auch wieder einiges gelernt. Gebt uns bitte Feedback oder auch eine Bewertung, auch für den Podcast insgesamt.
Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder direkt auf unserer Internetseite www.einstückdeutschland.com/der-podcast.
Und bitte empfehlt den Podcast an all diejenigen, die Interesse an den Geschichten unserer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben könnten.
Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit 4, 7 oder 11 Euro im Monat unterstützen. In jedem Fall bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich begrüße die zwei neuen Unterstützerinnen, die wir haben, jetzt mal hier ohne Namen. Ganz lieben Gruß an euch. Herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Ja, bleibt gesund und zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.